Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
dem Podcast, in dem wir eure Themen und Fragen auf Zetteln ziehen und mit unserer Expertise darüber reden. Und wir haben heute zwei Experten mit an Bord. Und zwar Jakob und Max von Beste Freundinnen. Habt ihr Bock, euch vorzustellen für die paar Leute, die euch vielleicht noch nicht kennen?
Ja, wir sind der ehrlichste Männer-Podcast der Welt, der nur von Frauen gehört wird.
Genau.
Wir reden, als ob keiner zuhört. Das haben wir jahrelang gemacht mit Maske, ne? 8 Jahre lang. Und jetzt ohne Maske, es fühlt sich ein bisschen nackig an. Aber es ist schön, hier zu sein auf jeden
Fall. Ihr hattet gestern eure Reveal-Party, ne?
Ja, genau.
Wie ist das jetzt so für euch, dass euer Gesicht jetzt auch in der Öffentlichkeit ist? Also macht das für euer Gefühl einen großen Unterschied?
Also ich habe vorher gedacht, das wird vielleicht richtig viel machen und irgendwie fühlt sich's gerade genauso an wie davor.
Wie immer.
Okay, das ist schön.
Ja. Vertraut. Das ist vertraut. Ich glaube, wir brauchten die Zeit mit Masken, ne, um den Podcast so auszuformen und zu gestalten, wie wir das gemacht haben. Und irgendwann, klar, kommen immer noch Kritiken, aber irgendwann sind die Kritiken, die so kommen, dass du so denkst, so, yo, hat auch was mit mir zu tun, aber hat vor allem was mit der Person zu tun, die die Kritik äußert. Und dann prallt das mehr an einem ab und darum können wir das jetzt auch mit unseren richtigen Gesichtern machen.
Ich wollte am Anfang auch nicht gesehen werden, deswegen ist unser Podcast-Cover so ein bisschen kryptisch, da erkennt man mich nicht so.
Du hast eine Sonnenbrille drauf.
Genau, ich habe damals einen Job gesucht und hatte auch Vorstellungsgespräche und habe das dann unter anderem mit eingegeben, dass ich einen Podcast habe und das
einmal
kam nie gut an.
Ich wollte gerade sagen, einmal hat es sogar deswegen, glaube ich, nicht geklappt.
Ja, das ist seitdem zu spicy gewesen. In einer wirklich großen Werbeagentur Deutschlands, wo ich gedacht habe, so,
gerade
okay,
da.
Alles
ja,
klar.
Die geben es dann halt bei Spotify ein, sehen dann irgendwie, keine Ahnung, die Analdusche meiner Oma und als Titel und dann sind die raus, wenn das irgendwie konservative Leute sind wahrscheinlich.
Ja, sind am Ende
Wieso
doch konservativ.
Hat Oma denn keine Analdusche?
Ja.
Das war die Folge wegen
Das war denn so spicy. Aber ist doch gut, dass du den Job dann im letzten Endes nicht gekriegt
das
hast.
Das war
ne?
total richtig so.
Ja, weil manchmal denkt man so, manche Sachen klappen nicht und wie wäre mein Leben gelaufen, wenn ich bei dieser großen Werbeagentur gearbeitet hätte? Du hättest safe einen Burnout gekriegt, das ist das Erste. Mhm. Und es ist manchmal gar nicht so spicy, in so einem Laden zu arbeiten und so kreativ, wie man denkt.
Ja, eben, total. Also ich bin total dankbar, wie das gelaufen ist. Ich konnte mich mehr auf den Podcast fokussieren, bin dann nochmal einen anderen Job eingegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, ich mache das alles selber. Ich mache alles selbstständig und ich habe da gar keinen Bock drauf.
Ja.
Und das war genau richtig. Aber ja, und irgendwann ist dann halt der Mut gekommen. Je mehr Podcast-Folgen draußen waren und desto selbstbewusster bin ich dann auch mit dieser Geschichte umgegangen. Am Anfang war es auch so, oh Gott, unangenehm. Über was reden wir hier gerade alles? Ist super privat. Und irgendwann war es so, okay, der Drops ist gelutscht. Wir können
Fuck
über alles
jetzt.
Reden jetzt
ja,
wirklich.
Ja, es ist jetzt wirklich.
Ja, das ist so krass, ne?
Es gibt keine Grenzen mehr.
Wir haben dafür 8 Jahre gebraucht.
Ja, wir haben 8 Jahre dafür gebraucht, um uns unserer Scham zu stellen. Aber wir merken das auch. Ich meine, ich kenne immer noch heute Situationen, wo ich nicht 100% ich selber bin, weil ich denke, die Version, die ich jetzt eigentlich wäre, würde nicht so ankommen, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Also, dass ich für die Version, die ich eigentlich bin, nicht liebenswert genug bin. Und ich glaube, das war auch so die Metamorphose, die wir im Podcast gelaufen sind, irgendwann Fakt zu geben, was alle Leute denken. Und wenn jemand ein Problem damit hat, dann soll er was anderes hören. Es gibt ja auch Leute, die hören irgendwie unsere 400 Folgen und sagen, wir sind scheiße. Die können immer gern herkommen. Also so 400 Folgen durchhören und sagen dann, ihr seid überscheiße.
Strange Leute, sorry, aber what the fuck?
Finde ich auch gut.
Ich so, yo, kommt alle her. 400 Folgen hört ihr euch mal an. Aber,
und dann noch auf Tour kommen und sagen, und das war auch scheiße.
Aber kriegt ihr viel negative Rückmeldung? Weil ich sehe das jetzt, also ich komme eigentlich von YouTube und ich empfinde den Podcast total krass als Safe Space. Also da kommen natürlich Rückmeldungen und so, aber ich habe das Gefühl, die Leute müssen erst noch mal kurz nachdenken, bevor sie woanders hingehen und schreiben. Das empfinde ich als total angenehm, weil Instagram und YouTube ist so in your face direkt.
Ja. Ich glaube, vor allem ein Grund ist, dass Podcasten bisschen, also wenn du dir die Statistiken anguckst, ein bisschen bildungsnäher ist.
Ja.
Und dass die Leute minimal reflektierter sind und sehen können, okay, das ist jetzt als Spaß gemeint, das kann ich so und so einordnen, das resoniert in mir und trotzdem habe ich da mein eigenes Thema und darum schreibe ich nicht. Und was du sagst, dass es die Hürde gibt, nochmal in ein anderes Medium reinzugehen. Bei YouTube kannst du ja sofort einen Kommentar runterhaken.
Ja. Mhm.
Bei Instagram auch. Du bist ja maximal impulsgesteuert.
Ja.
Und zwischen Handlung, also zwischen Reaktion und der Handlung dann, steckt ja beim Podcast immer noch so ein bisschen was dazwischen. Nämlich das Medium musst du wechseln.
Ja, genau.
Also beides.
Und die Leute müssen sich auch erstmal die Zeit nehmen. Ne? Also zu sagen, ich höre mir jetzt vielleicht eine Stunde Podcast an, ist nochmal was anderes, als ich schaue mir ein 5-Minuten-Video an und schreibe dann was dazu. Ne?
Ja, wir haben hier etwas liegen. Und zwar ist das euer Kartenspiel. Wir haben ein Kartenspiel rausgebracht, das haben wir bei euch gespielt. Und ihr habt ein Kartenspiel rausgebracht, das spielen wir jetzt bei uns in der Folge und ich bin total gespannt.
Haben wir letzte Folge schon angeteasert, ja. Da habe ich schon den Namen, habe ich schon vom Namen geschwärmt, ja.
Ja,
ich war sehr lange auf Namenssuche und habe immer wieder Dick Deeper im Kopf gehabt. Gesagt, Jaco, du brauchst eine eigene Idee.
Es war auf jeden Fall sehr lustig mit euch bei uns. Also.
Ja, geht auf jeden Fall nach dieser Folge rüber. Da geht's noch weiter mit Spicy Fragen.
Ich versuch's gerade. Das ist
kriegt
richtig.
Man halt nicht raus aus dem Sack.
Ja, aber ich finde das so schön mit dem Säckchen. Wirklich, wir haben ja auch viel nachgedacht über Verpackungen. Das gefällt mir gut.
Ihr hättet das kopieren können, wir hätten es euch nicht übel genommen.
Nein, überhaupt nicht. Und wenn wir irgendwann mal für Teleshopping irgendwie Leute brauchen, die das so cool ansagen, dann melden wir uns auch.
Alles klar.
Nice.
So, hey, das ist so wertig.
Wir haben doch sogar so einen Teleshopping-Spot gemacht, weißt
ja,
du?
Ja, wir haben einen Teleshopping-Spot gemacht für unser Kartenspiel. Kennt ihr diese amerikanischen Spots, die so übersetzt werden, wo einfach eine Voice-Over läuft und so, hey, das ist so nice und es fährt sich so gut an.
Und wenn ihr jetzt so leicht versetzt auch.
Geil, wo findet man den? Findet man den noch?
Ja, auf Instagram. Instagram. Muss man ein bisschen scrollen.
So. Okay. Ziehen wir einfach so random ein paar Karten. Ja.
Ist auch nicht. Ihr müsst ziehen, glaube ich, ne?
Okay, wir ziehen jetzt. Ich fange jetzt einfach mal an.
Gibt es da eine Anleitung zu unserem Spiel?
Das sind gibt fünf Kategorien, die wir nicht mehr kennen.
Ja.
Also auf jeden Fall persönliches Sex. Persönliches Sex, Kindheit.
Und es, glaube ich, spielt auch keine Rolle.
Einfach fragen und in Streit geraten.
Raushauen. Alles klar.
Also es haben uns Leute schon gespiegelt, dass sie krasse Dates hatten.
Ja.
Damit.
Es ist ein erstes Date-Kartenspiel. Mhm. Und es gibt eine Serie, ich glaube auf Vox, weißt du, wie die heißt?
Irgend so ein Paar, so da wird das im Fernsehen gespielt, unser Spiel.
Wo die immer an den Tresen kommen und dann interviewt er die erst und dann führt er die Dates zusammen.
Ach, das ist dieser Fernsehkoch, ne?
Ja, genau. Und du siehst den ab und zu mit unserem Kartenspiel in der Hand, wie er das dann, und dann zack, also er macht es nicht vor der Kamera, aber manchmal hat er es nicht weggemacht und nimmt die Fragen daraus. Okay. Das wurde uns auch von Hörern gespiegelt. Da dachte ich so, okay, wie ist das unsere Serie?
Ja.
Hier steht drauf, wem wärst du lieber nie begegnet?
Wow.
Kann man in den Medien doch eigentlich leicht beantworten.
80%.
Boah, ich weiß wen. Ich weiß wen, Jaco. Ganz, ganz doll. Ich weiß wen. Und zwar meinem Vermieter damals. Meinem Vermieter.
Crazy Dude. Sie hatte einen wirklich crazy Vermieter.
Es war nicht der Typ, der in deine Wohnung eingedrungen ist, wo du studieren warst und sich mit deiner Unterwäsche in deinem Bett gelegt hat.
Fast. Er hat angefangen und ich habe kurz gedacht, er hört unseren Podcast, weil die Story hat so angefangen, wie es passiert ist.
Ja, er hört ihn auch heimlich. Ich habe
mich mal mit 40, 50 Folgen vorbereitet.
Ich bin relativ früh von zu Hause ausgezogen und dann habe ich so eine kleine Wohnung gehabt.
Das Schlimme ist, meine Eltern haben ihr über den Vermieter diese Wohnung besorgt. Das heißt, ich bin auch ein bisschen schuld daran.
Keiner hat geahnt,
der Vermieter ist dein
passiert.
Vater.
Nee, aber war ein Kunde im Geschäft meiner Eltern.
Was machen denn deine Eltern für ein Business?
Ich will jetzt nicht mehr, aber die hatten früher einen Secondhand-Laden.
Ich dachte, Sex. Ich dachte auch.
Ich habe Sex. Gleich in meinem Gehirn so ratter. SSS, es kann nur Sex sein. Okay.
Und ich habe mir auch gleich vorgestellt, was der da gekauft hat. Und
zurück in deine kleine Wohnung zu deinem notgeilen Vermieter.
Genau, er war ein ganz komischer Typ auf jeden Fall. Er war Schamane, er war Hellseher. Hexer, weiße Magie hat er betrieben.
Was ist weiße Magie?
Ich weiß es nicht.
Okay, und es hat latent nach Räucherstäbchen gerochen und nach Palo Santo, nach diesem Räucherholz. Immer, ne? In deiner Wohnung dann wahrscheinlich.
Nee, nicht ganz, aber bei ihm hat es wahrscheinlich so gerochen. Er hat unten gewohnt, das ist sowieso falsch, nicht mit Vermietern in ein Haus ziehen. Also das ist meine Erfahrung.
Ja, safe.
Kann ich unterschreiben.
Und ich habe schräg oben gewohnt und er war dann halt einfach zwischendurch manchmal in dieser Wohnung drin.
Es war ein zweistöckiges Einfamilienhaus.
Das
ohne
ist verboten.
Ich wusste es nicht, ich war 19, ich war babyklein und ich war grün hinter den Ohren und ich war so, er hat eine Machtposition, ich muss das jetzt einfach aushalten. Und dann irgendwann hat er sich bei mir auf die Couch gelegt und ich war halt krank. Ich lag irgendwie im Bett auf dem Sofa und war krank und dann meinte er, hat er mir die Hand aufgelegt, hat mir meinen Schmerz rausgenommen.
So übergriffig.
Worauf gelegt?
Auf die Stirn.
Okay.
Ey, das ist wirklich.
Dort stimmt.
Das ist so problematisch.
Das geht maximal gar nicht.
Das geht überhaupt nicht. Und irgendwann habe ich meinen Mut zusammengefasst und bin da in einer Nacht- und Nebelaktion ausgezogen.
Wow, du hast einfach einen Mut zusammengenommen.
Wirklich. Ich hatte richtig, richtig Schiss vor dem irgendwann. Und der hatte auch ein Verhältnis mit seiner Auszubildenden, die hat unter mir gewohnt, die war genauso alt wie ich ungefähr und der war bestimmt 60, 70, 60 oder
60,
so.
Aber 60.
Ganz ungepflegt.
Man
und
fühlt
so.
Sich voll, voll sicher, wenn er so ein Verhältnis mit einer Gleichaltrigen hat und die wohnt auch in dem Haus.
Ja, das war irgendwie alles total strange. Dann bin ich auf jeden Fall ausgezogen, nachts wirklich, ich habe ihm die Schlüssel dann in den Briefkasten geworfen, weil ich habe mich ganz, ganz unwohl gefühlt. So, und dann habe ich gedacht, okay, ich bin nach Bielefeld gezogen, dann sind wir, glaube ich, zusammengezogen und Und dann hatte ich irgendwann Post vom Anwalt im Briefkasten, wo dann halt echt so drin war, so, du hast die Wohnung nicht ordnungsgemäß übergeben. Ich habe die halt voll abgegradet, die Wohnung. Ich so, was geht bei ihm? Und dann hatten wir halt noch einen Anwaltsstreit. Der hatte irgendein Problem mit dem Teppich oder so. Genau, wegen Teppich, da war ein Fleck drauf. Der Teppich war aber von 1950, also für mich war es
so ein richtig altes Haus.
Und dann hat er mich noch angerufen und mir gedroht, weil er... Ich habe in einer Agentur da gearbeitet und dann hat er irgendwie herausgefunden, wo ich gearbeitet habe und mit der Psychologin, die auch mit in diesem Büroräumen drin waren, Kontakt aufgenommen, um irgendwie an mich ranzukommen. Und ich war die ganze Zeit so zittrig, so ein halbes Jahr war ich so übelst zittrig. Und das wäre eine Begegnung, auf die hätte ich gerne verzichtet. Und dieser Typ, der wohnt immer noch in dem Ort, wo wir groß geworden sind und da bin ich auch noch sehr regelmäßig. Ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich bei dem an dem Haus vorbei.
Lass mal vorbeifahren. Ja. Musst du immer rausräuchern.
Oh.
Ich hätte immer direkt Bock, da hinzufahren. So.
Ich habe aber immer ein schönes Gefühl, wenn ich da dran vorbeifahre.
Also, was?
Ja.
Ja, das war ja
Typ, ich habe ja nicht die schlimmen Sachen erlebt wie du, aber es war so eine krasse Zeit einfach. Ich weiß noch, dass wir immer bis nachts da zusammen rumgehangen haben, One Tree Hill geguckt haben, bin ich nach Hause gefahren, habe Domian gehört, hatte Liebeskummer. Aber es war schön auch ein bisschen.
Ja, nee, aber ich hatte ja mit dem Vermieter nichts zu tun.
Bei dir war immer so ein Klicken von der Vermieter kommt gleich in die Wohnung. Kleck.
Ja, das war eine Begegnung, da, die braucht man nicht im Leben.
Ist euch irgendjemand eingefallen, wo ihr sagt, so, okay, ich wünschte, dem wäre ich nie begegnet?
Ich hatte eine ähnliche Situation mal mit einem Typen. Ein Kumpel von mir war mit so einem älteren Dude befreundet. Der war wahrscheinlich so 20, 30 Jahre älter zu dem Zeitpunkt, ne? Wenn nicht 40. Also ich tippe ihn mal, wir waren 18 und der war, weiß nicht, 58.
Krass.
Und er meinte so, der, total netter Typ, hängen wir mit dem ab. Und ich so, ja, warum nicht? Ey, warum nicht mal andere Generation miteinander? Und irgendwie haben wir ein Bier getrunken. Er meinte, hey, wollen wir noch zu mir ein bisschen quatschen? Ich so, ja, warum nicht? Und er meinte, er macht gerade mit seiner Freundin so einen Fußmassagekurs.
Okay.
Ob er mir was an mir üben kann. Und ich so, eigentlich nicht so einen Bock drauf, aber warum nicht? Und dann lag ich da halt so auf dem Bauch. Und er hat so meinen Fuß so geknetet. Und ich so, irgendwie.
War der nackt, der Fuß?
Nee, mit Socke.
Mhm.
Und im nächsten Moment spüre ich so einen Mund an meinem Zehner.
Nein!
Über die Socke?
Nein! Hat er nicht gemacht.
Und dann wollte er gerade so meine Socke mit dem Mund
auf. Wie strange ist das
denn? Nein, das geht gar nicht. Ich bin halt so aufgesprungen und war sofort auf 180 und mega zornig und habe so im nächsten Moment gedacht, so, was kannst du in der Wohnung kaputt schlagen, bevor du sie verlässt? Und ich habe so ein riesen Aquarium gesehen, ne?
Nein.
Und ich stand halt so kurz, so eine Millisekunde vor dem Aquarium und dachte so, da donnerst du jetzt rein, dann überflutet hier alles. Und dann dachte ich mir so, dann habe ich so die Fische auf dem Boden zappeln und dachte, was können die jetzt dafür? Gar nicht. Habe ich einfach meine Schuhe angezogen und bin raus.
Okay.
Aber der ist mir noch lange so
crazy
in Erinnerung gewesen.
Crazy story.
Ja. Aber vor allem dieses Gefühl von, dir werden ganz normal die Füße massiert und auf einmal hast du so einen Mund an deinen Zähnen.
Nein. Nein, einfach nein.
Oh. Und wie gefällt dir die Massage? Geht so.
Crazy, nice.
Aber krass, also ich will dich jetzt nicht zu krass analysieren, Sam, aber weißt du, was mir auffällt? In unserem Podcast schon und in dem Podcast, immer wenn du mit Leuten aneinander gerätst, hat es was mit Grenzen setzen zu tun.
Ich mache gerade eine Therapie und lerne es, Grenzen zu setzen tatsächlich.
Surprise, surprise.
Ja.
Deswegen verstehen wir uns so gut.
Weil du keine setzen.
Wir können keine Grenzen setzen.
Oh, liebe ich.
Toll.
Und wir
darum können wir auch, darum weiben wir auch alle so gut, weil wir so übergriffig sind. Das passt perfekt.
Doch, ich übe das auf jeden Fall. Also wir können das beide nicht so gut auf jeden Fall.
Aber es ist wirklich, dass wir beide in so einer Übungsphase sind, ne? Also ich weiß, ich habe bestimmt im letzten halben Jahr 3 Sprachnachrichten an dich gesandt, wo ich irgendwie erzählt habe, so.
Sam, nicht weiter hier, bitte.
Krass, ich habe gerade richtig freundlich Nein gesagt, fühlt sich voll geil an. Richtig Freiheit, peace out.
Also
so.
Untereinander?
Ja.
Ah.
Nee, also ja,
bei uns.
Nein,
ja
nein, bei uns
über
nicht.
Andere.
Wir reden nee. Aber darüber, aber wann wir erfolgreich Grenzen gesetzt
haben. Das Ding ist, wir kennen uns so gut, glaube ich, dass es schon fast nicht mehr nötig ist, über Grenzen zu sprechen, weil wir so respektvoll die Grenzen des anderen kennen und einhalten.
Ah, okay.
Und zwei ja. angepasste Menschen, ja. Die brauchen ja gar keine Grenzen.
Wir sind ja eigentlich eine Grenze. Wir haben eine Grenze.
Wir sind eins. Nee, es ist schon okay. Nee, es ist wirklich okay, auch von meiner Seite. Aber das sind alles Übungsmenschen.
Du würdest
ne?
wirklich sagen, wenn es okay ist? Ja, natürlich würde ich sagen, wenn es okay ist.
Ich habe zum Beispiel der Typ, der Vermieter war ein Übungsmensch und mein Fußfetischist war auch ein Übungsmensch.
Ja.
Ne? Für mich eine Grenze zu setzen. Das ist so krass, dass wir immer wieder diesen Leuten begegnen und meistens spüren die das auch auf eine ganz komische, unterschwellige Art, weil die testen das so mikromäßig so. Ah, okay, so weit kann ich gehen, dann kann ich noch ein bisschen weiter gehen. Nächstes Mal lege ich mich auf die Couch. Nächstes Mal lege ich mich leicht bekleidet auf die Couch. Nächstes Mal bin ich nackt auf der Couch. Ich mach's mal extrem, ne?
Das ist so krass. Ich habe so lange gebraucht, um das irgendwie zu verstehen, weil ich so viel früher von mir auf andere geschlossen habe, dass ich immer dachte, ah, es braucht nur diesen Moment, wo der Mensch den Wink mit dem Zaunfall merkt. Mhm. Und es war voll das Learning für mich zu merken, es gibt Menschen, denen ist der Wink so egal, die sehen den nicht oder die wollen den nicht sehen.
Das ist auch so typisch übrigens, wenn man, und ich nehme das jetzt mal an, ich weiß es nicht, dafür habe ich zu wenig mit euch gesprochen, wenn man minimal in die Richtung überangepasst tendiert, dass man eher beim anderen ist und denkt, der andere müsste es doch wissen. Mhm. Und wie denkt ja, der andere gerade, als bei sich selber, bei seinen eigenen Bedürfnissen zu sagen, gefällt mir einfach nicht, habe ich gar keinen Bock drauf, ich baller dir jetzt dein Aquarium rein, ne?
Ja.
Also ich habe das Problem, dass ich halt zu harte Grenzen manchmal setze, weil meine Grenzen wurden auch oft überschritten und dann war ich irgendwann so ein kleiner Aggressor-Boy, der halt Ausraster gekriegt hat. Aber das
kenne ich auch, aber nicht im großen Kontext, sondern eher so unter Leuten, die mir da nahe stehen.
Das kann ich verdienen.
Aber es ist voll der Prozess, das erstmal überhaupt zu erkennen.
Volle Kanne, ja.
Und dann das zu benennen und dann auch was aktiv daran zu ändern. Und das machen wir gerade.
Mein Leben ist so viel leichter geworden. Ich habe so viel mehr freie Zeit. Einfach.
Ja.
So, nee, mach ich nicht, kann ich nicht, habe keine Zeit für.
Und das Geile ist, finde ich, wenn man es macht, dass den Leuten, denen man begegnet, den begegnet man auch viel aufrichtiger eigentlich.
Auf jeden Fall.
Man ist ja nicht die ganze Zeit in seiner eigenen Welt und denkt so, düdeldü, das passt mir jetzt nicht oder das schmeckt mir nicht. Sondern
ich mach's trotzdem.
Der andere weiß ja direkt, woran man ist, ne?
Ja, und die lernen einen ja auch vernünftig kennen und wissen, was man will und was man nicht will. Das ist ja super wichtig, ne? Anstatt immer da so ein Rumgerutschen.
Du kannst maximal gut Abgrenzung. Und das ist so, Max ist der Mensch, der so, ich bin auch manchmal so, dass ich so Dinge gemacht habe, auch so für die Family. Wer bucht uns den Urlaub? Ja, ich mach das gerne. So, kennt ihr das, wenn jemand so eine Aufgabe ist zu verteilen und man ist der Erste, der ja schreit und hört sich so und denkt so, nein, ich wollte es eigentlich nicht machen.
Oh Gott, das bin ich nie. Also von mir aus, das Sagen, so da so weit bin dann so, oh Gott, hoffentlich sieht mich nicht.
Aber da schwingt auch Kontrolle mit bei mir.
Ah, okay.
Dass ich dann auch denke, ah, guck mal, dann habe ich das alles im Griff, dann ist alles gut, und dann weiß ich, das wird auch vernünftig.
Weil auf die anderen kann man sich eh nicht verlassen.
So.
Ja, das stimmt.
Ja, gut,
auch.
Da kommt dann darauf an, wie wichtig es einem ist. Das stimmt natürlich.
Ja, das stimmt. Ja. Seid ihr ready für eine neue Frage?
Ja. Würdest du es in Kauf nehmen, ab jetzt richtig hässlich zu sein, wenn du dafür in deinem aktuellen physischen Alter noch 100 Jahre leben dürftest? Also, du darfst jetzt.
So eine richtig oberflächliche beste Freundinnen-Frage.
Ja, finde ich gut. Mhm. Die gehört zu der Kategorie, keine Ahnung.
Nee.
Also so wie ich jetzt den physischen Zustand, den ich jetzt habe, den
gesundheitlich,
den kann ich jetzt noch 100 Jahre so behalten.
Ja, optisch springst du einmal durch den Fleischwolf und hast so eine offene Fleischwunde im Gesicht.
Wir sprechen von richtig schlimm.
Mhm.
So, dass sich Leute in der U-Bahn von dir abwenden.
Oder die ganze Zeit hingucken. Weil sie denken so, was
ist das änderbar? Oder spielen wir diesen Gedanken nicht?
Nein, das bleibt so. Du darfst auch keine Schönheits-OP machen.
Nee. Ganz
wird ja nicht geschummelt. Ich sehe schon, was ihr für Gesellschaftsspieler seid.
Also das Ding ist, wenn es wirklich so schlimm ist, dass ich aussehe, als wäre ich durch einen Fleischwolf gedreht worden, ich glaube, dann würde ich einfach ganz normal weiterleben und lieber an meiner Gesundheit arbeiten und mein Leben so weiterführen können, als dass ich mich mit dieser Scheiße auseinandersetzen muss, die in dieser Gesellschaft nun mal passiert, dass ich dann ständig in Situationen komme, wo ich Nachteile dadurch habe, so blöd es klingt, aber so ist es ja. Wenn wir jetzt von einfach hässlicher sprechen, dann würde ich die 100 Jahre nehmen. Bei
also
euch?
Ich finde den Alterungsprozess gar nicht so schlimm mehr. Also es gab mal eine Zeit, wo ich vielleicht dachte,
wir können das ja auch nicht schlimmer finden, wir sind ja mittendrin.
Ja, genau. Ja, aber wo man sich dachte, wie wird das wohl sein, wenn man älter ist und ich möchte eigentlich in dem Alter bleiben, in dem ich bin, weil ich mich hier so wohlfühle, sei es Anfang 20 oder weiß ich nicht, noch jünger. Aber,
Anfang 50.
Aber eigentlich muss ich sagen, mit jedem Jahr, was vergeht, gucke ich zurück und denke, hey, es ist genau gut, wie es gelaufen ist und es ist genau richtig in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Das heißt, ich will gar nicht in dem Alter verhaften, in dem ich jetzt bin, weil ich eigentlich auch gespannt bin, was kommen wird in den nächsten 20 Jahren, wie es auch ist, zu altern. Also
stimmt, du bist dann ja voll lonely.
Ja, genau.
Ja,
ich bin auch voll lonely gesund.
Also dein Vater war ja gestern bei dem Event dabei und ich meine, der ist ja auch noch jemand, der sehr jung geblieben ist, aber immer wenn ich den sehe, denke ich so, das ist auch der ist jetzt mittlerweile auch schon älter geworden. Ich habe auch
63.
Genau, ich habe auch zu meiner Frau dann gesagt, wow, also der ist, als ich das letzte Mal gesehen habe von Jahr, finde ich nochmal stark gealtert. Also
ja, die letzten 20 Jahre gehen wie eine Rutschpartie.
Und trotzdem dachte ich irgendwie, ist er in einem ist es ein sehr, ist ja sehr cool gealtert. Also er ist irgendwie, er erinnert mich auch sehr stark an dich und trotzdem denke ich so, ja, das kann ich mir auch für mich gut vorstellen. Also ich bin auch gespannt, wie das sich entwickeln wird.
Doch, da kann ich mich einreihen.
Außerdem wäre da meine ganze Motivation weg. Ich habe gerade mit Sport angefangen. Dafür.
Stimmt. Ja, du kannst dich alles ganz aufs Geistige konzentrieren ab da.
Nee, das ist irgendwie, ich finde es aber auch irgendwie ganz schön, diese Aufgabe zu haben, zu sagen, okay, komm, ich kümmere mich um meine Gesundheit und ich sorge dafür, dass mein Körper lange gut funktioniert.
Voll.
Und so.
Find ist ja auch irgendwie sich zelebrieren, so, ne? Finde ich auch. Ich würde es auch safe nicht machen. Also, ich würde einfach so bleiben, wie ich bin. Und ich finde es einfach immer wichtig, so sein Leben. Das klingt jetzt auch nach irgendeiner Motivationsbühne, wo man mit dem Mikro steht und anderen Leuten sagt, wie sie ihr Leben leben sollen. Nee, einfach wirklich zu gucken, wie lebe ich mein Leben, lebe ich es erfüllt und führe ich die Beziehung, auf die ich Bock habe und dann auch mit den Leuten sterben, mit denen man da die Beziehung führt.
Ja.
Ja.
Voll lustig.
Total.
Komm, ich zieh mal hier noch.
Ja, bitte.
Wie oft am Tag denkst du an Sex?
Zyklusabhängig, ne?
Ja, sehr.
Ja?
Hatten wir ja sogar erst, weil wir hatten ursprünglich mal vor, über den weiblichen und männlichen Zyklus eine Folge zu machen mit euch.
Mhm. Ah, stimmt, ich erinnere mich.
Und ich weiß natürlich nicht, wie das bei Männern so ist am Tag. Die haben ja, glaube ich, einen Tageszyklus.
Nee, wir haben tatsächlich auch einen Monatszyklus.
Wirklich?
Angepasst auf die Frauen, mit denen man in einem Mehrfamilienhaus zusammenwohnt. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch einen Zyklus haben, aber das ist jetzt kein Wissen. Ich merke es bei mir auf jeden Fall, dass wenn ich richtig im Arbeitsstress bin, denke ich, wache ich so manchmal nach 2 Tagen auf und denke mir so, du hast nicht an Sex gedacht, du hast gar nicht an nichts gedacht. Mhm. Ganz krass ist es auch abhängig, ob du im Winter oder im Sommer bist. Je mehr exponiert du bist mit Sexualität, also Sexualität im Sinne von leichter Bekleidung, Strand, Bikini, desto mehr denkt man auch an Sex. Mhm. Ich war in Afghanistan für ein paar Wochen und da sieht man ja gar nichts. Auch keine Plakate, keine Frauen, nichts. Und da habe ich einfach mal 3-4 Wochen nicht an Sex gedacht.
Mhm.
Bang. Mir ist es erst im Flieger zurück aufgefallen.
Das finde ich so spannend, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber zum Beispiel, ich denke gar nicht an Sex durch äußerliche Reize. Also ich gucke gar nicht irgendwie Männer an und denke dann an Sex, sondern es ist einfach ein körperliches Gefühl, was durch Hormone aufkommt.
So wie Hände waschen, dass man es machen muss.
Also. Ja, so zum Beispiel so. Ich weiß so, ich merke was und denke so, ach krass, ja, Tag 6 im Zyklus, jetzt geht's los.
Ja, ich kann auch da jemanden sehen, denken, boah, voll der Hottie, aber das muss ich gar nicht mit Sex connecten, null, gar nicht.
Ach krass, fast das einfachere Leben, wo, wenn man nicht visuell die ganze Zeit in diesem, fuck, jetzt habe ich schon wieder an Sex gedacht. Also gerade wie du es beschreibst im Sommer oder im Frühling geht es mir auch so, dass ich daran vielleicht ja täglich denke. Aber jetzt im Winter oder so kann es auch mal 2-3 Tage gar nicht wirklich sein. Also es ist
bist du noch am Leben.
Da sind wir irgendwie zu einfach
geschickt. Das ist super krass. Ich habe auch mit meinem Freund mal über seine Pubertät und so geredet. So Pubertät bei Jungs und sowas. Hat mir fast leid getan, mir das anzuhören.
Ja, ehrlich gesagt. So ein Köter, der in den Käfig gehört. Ja, also es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich auf der Straße immer denke, so wenn eine Frau, die attraktiv ist für mich, ne, so vorbeiläuft, denke ich, oh wow, das muss jetzt sein oder so. Aber es kommt dann später. Ich merke einfach so, dass mein Hormonpegel so als ob jemand die Kurbel in mir dreht. Mhm. So, oh ja, jetzt sei einfach bereit. Egal was passiert, sei einfach bereit.
Also Sex wird präsenter. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, oh geil, ich will mit der schlafen, sondern über den Tag verteilt.
Das könnte passieren. Irgendwie
so eine sexuelle Energie baut sich auf, ohne dass man jetzt speziell
das an der Person festmacht. Aber es ist einfach mehr präsent und so da passiert es dann auch mehr, dass man mehr dran denkt.
Next, oder?
Ja.
Was hast du anderen öfter geraten, sich zu trennen oder sich nicht zu trennen?
Ich bin so ein Divorcer.
Ich weiß.
Ich rate lieber schnell zum Trennen und zum Abgrenzen.
Ja?
Ja.
Wieso?
Also es kommt ein bisschen drauf an, wen ich da vor mir habe und welches Leid er gerade durch erfährt. Also wenn es überhaupt dazu kommt, dass er sagt, hey, ich habe hier jemanden und das wird so schwer, dann bin ich ja so, hey, Neustart, fang noch neu an, bevor du dich hier ewig rumquälst. Weil sich das für mich immer nach dem, auf den leichteren Weg anfühlt. Also klar bin ich auch dafür, da an der Beziehung zu arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch bei mir, weil ich ein paar Beziehungen durchlebt habe, die extrem schwer waren und wo ich mich auch lange gequält habe. Mhm. Und wenn ich dann so Parallelen erkenne, dann denke ich auch so, hey, ich habe das schon alles so durch. Und ich würde dir am liebsten den Ratschlag geben und manchmal mache ich es auch, mach nicht den gleichen Fehler wie ich, beende es lieber gleich, bevor du dich da 2-3 Jahre durchkämpfst. Obwohl es auch nicht ganz fair ist, weil derjenige ja vor allem die Erfahrung selber machen muss und für sich die Entscheidung treffen muss und vielleicht am Ende sogar an den Punkt kommt, hey, es hat sogar super funktioniert, wir konnten uns einigen, wir konnten daran arbeiten und sind jetzt zusammen und mein Weg ist der falsche gewesen in dem Moment. Und trotzdem bin ich immer sehr schnell im Sagen, also ich mache es auch gar nicht so offensiv, dass ich sage, trenn dich, sondern so ein bisschen subtiler, dass ich ihr so Sachen, und...
Die hat mir noch nie so richtig gefallen.
Nein, das passt nicht zu dir. Achte auf deine
Bedürfnisse. Bist du dir da ganz sicher?
Achte auf deine Bedürfnisse. Was willst du eigentlich in der Beziehung? Meinst du, sie gut, tut dir gut? Also, dass ich eher so...
Richtige Salzfragen, so wenn es gerade eh Krise ist. Mir hat die noch nie getaugt. Ich finde mal, muss es in einer Beziehung, glaubt ihr, eher leicht sein? Weil ich war oft in Beziehungen, wo es so ein bisschen holperig war. Und dann frage ich mich, muss man sich in einer Beziehung abkämpfen? Geht es genau darum? Oder kämpfe ich mich einfach immer ab?
Super individuell, würde ich sagen.
Ja?
Ja. Also ich bin jetzt seit 7 Jahren in der Beziehung und ich habe, das hatten wir gerade erst vor 2 Folgen, ich weiß nicht, ob wir die Folge verloren haben. Und ich war so mega dankbar, ich glaube, wir haben irgendwie darüber gesprochen, worüber wir gerade dankbar sind, dass es gerade sich so leicht anfühlt. Und es waren auch Phasen, wo ich gedacht, boah, okay, ich will mich eigentlich auf jeden Fall trennen und habe 1000 Mal darüber gesprochen und die Sachen durchdacht, was sind die Vor- und Nachteile, aber irgendwie das Gefühl war noch nicht da, dass diese Trennung cool jetzt wäre. Ich bin voll froh, dass wir diese Downs auch hatten, weil wir sind so cool zueinander geworden dadurch. Aber ich will gar nicht sagen, dass man sich quälen muss. Es soll sich leicht und schön anfühlen. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass das ein oder andere Mal ist es voll gut, einen Perspektivwechsel einzunehmen und zu überlegen, okay, das ist jetzt die Kacksituation, die Person ist gerade scheiße zu mir. Wo ist da der Knackpunkt gerade eigentlich? Also wie kommen wir wieder auf einen Nenner? Wollen wir das eigentlich wirklich? Was ist unser Main-Ziel in diesen Aspekten oder danach gehen auf jeden Fall?
Kommt ja auch ein bisschen auf die Balance an, würde ich sagen, ne? Wenn du jetzt irgendwie Freunde hast, wo du weißt, die schlagen sich jeden Tag die Köpfe ein oder ist eine Person total unglücklich. Mhm. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn Leute eine Krise durchleben. Oder ich zum Beispiel rate immer viel dazu, dass Leute zusammenbleiben. Das liegt aber daran, dass ich in meinem Umfeld eigentlich gar keine Leute habe, die jetzt total dramatische Beziehungen haben, sondern ich habe in meinem Umfeld einfach super viele Leute, die schon sehr lange mit Leuten zusammen sind, wo ich dann immer schnell sehe, dass das Leute sind, die auch sehr gut da drin sind, Langeweile aufkommen zu lassen. Und wenn es langweilig wird, dann möchte man gern was Neues. Und dann rate ich immer gern dazu, erstmal auszuprobieren, vielleicht nochmal ein bisschen Freshness reinzubringen, weil sonst sucht man sich die nächste Person, mit der es gut läuft. Und nach 5 Jahren ist dann ja auch wieder langweilig, weil man ja bestimmte Muster hat dann, um eine Beziehung dahingehend zu entwickeln, dass es Alltag wird.
Hm. Und ganz oft empfiehlt man ja sein eigenes Modell, ne? Also bei dir jetzt nicht, ne? Also weil du bist ja auch schon seit...
Na doch, ich empfehle ja mein eigenes Modell in dem Moment, wo ich sage, trenn dich, weil ich habe...
Eine leichte Beziehung.
Ich habe in meinem eigenen Modell damals schon erlebt, dass es nicht gut war.
Such dir ein leichtgängiges.
Such dir was Leichteres.
Sam, wie seid ihr denn wieder zueinander gekommen? Durchs Backgammon-Spielen?
Nee, durchs Sprechen einfach. Okay. Neue gemeinsame Sachen unternehmen. Also für mich finde ich, ich finde Reisen zusammen immer richtig wichtig. Ja. Aber das bringt neue Freshness rein. Das bringt alles, das regt alles einfach nochmal wieder ein.
Backgammon auch, oder?
Backgammon auch.
Wir haben nämlich darüber geredet in einer anderen Folge. Das weirdeste Date und mit dem bist du 7 Jahre zusammen schon.
Ja, genau. Und ganz ehrlich muss ich auch sagen, ich glaube, ich wäre nicht mehr mit dem zusammen, wenn es dich nicht gäbe.
Ah.
Weil wir so gut darüber sprechen können, über diese Problematik. Kennt ihr das? Ihr habt ein Problem und es gibt diese 2 Freundinnen oder Freunde. Die eine, die sagt, trenn dich sofort, das ist voll der Wichser, keine Ahnung, die ist das,
bla bla bla.
Und sie sagt, ja gut, Sam, aber du kannst nochmal die und die Perspektive einnehmen und vielleicht ist das jetzt gar nicht so. Ja, vielleicht hat er gerade selber eine schwere Zeit, ist überfordert.
Ja, das liegt aber auch daran, ich kann dich oft nachvollziehen, aber wenn du mir das erzählst, sind das voll auf Situationen, wo ich deinen Freund auch voll gut nachvollziehen kann, weil ich das auch schon kennengelernt habe, weißt du?
Ja, ich weiß, so. Aber also das ist für mich total wichtig, auch dann darüber hinaus, also über meine Perspektive hinaus zu gucken, um mich auch anderen Situationen anzunehmen, um das alles ganzheitlich einmal zu betrachten und dann zu sagen, okay, jetzt will ich eine Entscheidung treffen. Ich habe auch schon Beziehungen beendet, die waren eigentlich mega geil, aber ich habe es nicht gefühlt. Und dann habe ich eine Freundin angerufen und habe gesagt, ich fühle es einfach nicht. Die so, ja, trenn dich. Andere hätten da vielleicht gesagt, so, nee, bleib da, der ist voll toll, der ist ein 6er Lotto.
Gibt es Freunde, die wirklich so knallhart sagen, ey, dieses Arschloch, trenn dich, das hat doch alles keinen Sinn? Oder übertreibst du es jetzt gerade so?
Da erinnere ich mich mehr so in jüngeren Jahren dran.
Ja. Es gibt Freundinnen, bei denen würde ich manche Sachen nicht sagen. Also hätte ich manche Sachen nicht gesagt, weil ich da auf jeden Fall gewusst hätte, dass das kommt. Und da war ich noch nicht bereit für.
Ja, und da bin ich bei manchen, auch wenn ich sowas, wenn ich sowas schon weiß, bei manchen Freunden auch echt vorsichtig, sind es dann wirklich auch gute Freunde, weil ich finde den Ansatz, wie du ihn oder wie du es beschrieben hast, dass man eher auf beide Seiten gucken muss, gerade auch wenn jemand Beziehungskrisen hat, hey, was sind denn deine Anteile und was sind vielleicht auch seine Thematiken und nicht immer nur sich für seine Freundin oder seinen Freund stark zu machen.
Das finde ich, genau, das ist voll stark.
Und das ist eigentlich auch am Ende ein guter Freund, der auch sagt, hey, guck mal hier, aber an der und der Stelle hast auch du missgebaut. Es ist nicht nur die andere Person.
Genau.
Schau mal, guck das Ganze mal systemisch an.
Ja. Weil das ist ja auch das, was man braucht irgendwie, ne? Also man will ja auch, eigentlich will man das ja auch, wenn man jemandem begegnet, die Situation nochmal neu reflektieren können. Und das bringt einem ja gar nichts, wenn Leute immer nur auf der eigenen Seite sind, die dann letzten Endes auch schädlich für einen.
Ja,
das,
voll.
Ich habe dir die ganze Zeit gesagt, das ist ein Arschloch. Ja, nee, darüber wollte ich eigentlich nicht reden.
Vor allen Dingen will ich auch Input kriegen. Vielleicht bin ich in einer Situation, die kennt eine andere Person und die kann mir einen Tipp geben, was ich machen kann. So, also ich habe wirklich schon Tipps gekriegt für meine Beziehung von Leuten, die haben die komplette Beziehung umgeworfen.
Im Positiven?
Im Positiven, ja. Weil ich auf einmal Fragen gestellt habe, auf die wäre ich niemals gekommen. Und dann habe ich eine Antwort gekriegt, die hätte ich niemals erwartet. Und auf einmal habe ich Dinge verstanden, über die ich mich aufgeregt habe, wo ich wusste, die Intention dahinter ist total unschuldig zum Beispiel.
Ja, eigentlich braucht es jemanden, der sich in seine Situation hineinversetzt und da einen Transfer schafft, anstatt jemanden unbedingt an der Seite, der einen stärkt noch in der... Weil man ist ja schon an dem Punkt, es läuft so beschissen mit dem. Da brauche ich eigentlich niemanden an meiner Seite, der mir sagt, ja, das läuft so beschissen mit dem. Sondern eigentlich brauche ich jemanden, der sagt, hey, versuche mal in deine Situation zu versetzen und ich merke, dass da auch andere Widerstände in mir aufkommen bezüglich der Sichtweise.
Perfekte Überleitung, da sind wir schon wieder bei Dick Deeper und der nächsten Frage.
Ja, zieh mal.
Bist du mit dir selbst oder eher mit anderen im Wettbewerb?
Beides.
Boah, das finde ich kann nicht super verlieren. Schwierig zu beantworten, je nach Lebensbereich komplett unterschiedlich bei mir.
Aber eher mit mir selbst. Also bei mir ist es eher mit mir selbst, dass ich mich an der Leistung messe, die ich schon erbracht habe, und dann will ich noch was Größeres. Aber ich muss auch sagen, durch dich bin ich die letzten Jahre einfach mega relaxed geworden.
Bei mir ist es weder noch.
Wettbewerb, was das?
Lass mal lieber chillen.
Ja, aber es kommt bei mir auch daher, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe 15 Jahre Leistungssport gemacht, also gesegelt wirklich auf einem Niveau, auf einem hohen Niveau, und musste mich so viel messen mit anderen, da ging es dann auch oft so ein paar Meter und erster, zweiter Platz, dass ich irgendwann noch gesagt habe, es reicht auch in meinem, also ich muss jetzt nicht noch mehr irgendwie Konkurrenz haben. Es ging auch viel um Konkurrenz, und das ist, wenn man dann auch befreundet ist, aber auf der anderen Seite geht es darum, hey, welchen Platz hast du gemacht? Ich hatte dann irgendwann auch keinen Bock drauf. Und ich habe auch mit diesem Segelthema, obwohl mich das 20 Jahre begleitet hat, von jetzt auf gleich aufgehört und gebrochen und das auch nie wieder wirklich angegangen. Also Wassersport ist eigentlich super schön, aber ich habe, glaube ich, also zwischendurch mal wieder war ich auf dem Boot und war segeln, aber ich habe das seit fast 15 Jahren mache ich das nicht mehr und habe auch gar keine Berührungspunkte mehr damit, weil es mich zwar sehr geprägt hat, ich bin auch sehr dankbar für die Zeit, aber dieser harte Konkurrenzkampf unter Freunden und auch ständig sich vergleichen zu müssen, hat dazu geführt, dass ich das eigentlich auch nicht mehr in meinem Leben so in der Form haben möchte. Deswegen, wenn ich sage, weder noch, weil es war auch diese Zeit war ein Kampf mit einem selber. Man ist auf diesem Segelboot alleine und kämpft die ganze Zeit gegen sich. Aber ich muss hier noch mehr und muss mich da noch mehr anstrengen und gegen andere. Und für meine Kinder, um den Vergleich zu ziehen, wünsche ich mir eher einen Mannschaftssport, wo es auch um Zusammengehörigkeit geht und nicht so dieses ständige Messen mit einem selbst und mit anderen. Und vielleicht hat es auch dazu geführt, dass ich dann im Berufsleben dann auch nicht mehr so ehrgeizig war, weil ich erlebe dich jetzt jemand, der die ganze Zeit auch und jetzt nicht mehr so, aber gerade auch am Anfang immer sich selber gepusht hat und geguckt, hey, wie komme ich nach vorne?
Heute Morgen erst, ne? Ich dachte eigentlich, wir haben noch mehr auf dem Zettel und ein wichtiger Termin war heute Morgen. Wir hatten ja gestern unsere Feier und uns wurden von den Mitarbeitern ein paar Schnäpse eingeschenkt. Und dann klingelt halt um 6 Uhr der Wecker. Und das ist halt immer so die kritische Zeit. Willst du dich jetzt noch auf das Thema vorbereiten später oder nicht? Und ich trete mir dann einfach in den Arsch und sage, ja, willst du? Und das ist schon ziemlich tough. Aber ich finde immer Vergleich, wenn man sich mit anderen vergleicht, ist der Tod.
Das ist der Tod.
Anbeginn der Hässlichkeit. Also man kann immer nur den Kürzeren ziehen, weil man sich ja nie ganzheitlich mit der Person vergleicht, sondern immer nur mit einem Teilaspekt, den die andere Person zufälligerweise besser kann. In den meisten Fällen. Ja.
Was ich cool finde, ist sich inspirieren lassen, wenn du zum Beispiel eine Person siehst, die irgendwas ganz toll macht und du denkst, oh cool, sowas möchte ich auch machen, so groß möchte ich das auch machen. Das ist für mich immer ein positives Gefühl gewesen, aber so dieser direkte Vergleich, da stecke ich eigentlich immer sowieso von Grund auf dann in einer Negativspirale, wenn ich anfange, mich mit anderen zu vergleichen.
Ja.
Aber ich habe nochmal eine Frage an dich, Jakob. Wenn du sagst, du bist im Wettbewerb mit dir selber, hast du bestimmte Parameter, an denen du das messen kannst? Oder hast du dann irgendwie so einen Jahresrückblick, wo du sagst, ja, ich habe das und das geschafft? Oder ist das einfach so ein innerliches Gefühl?
Na, es ist so, als ob eine Flamme in mir brennt und die ist immer so am Lodern und die treibt mich an. Aber ich habe jetzt nicht, dass ich denke, so das und das und das muss ich umsetzen dieses Jahr, dass ich glücklich werde, sondern mir ploppt eine Idee auf und dann geht's fast gar nicht anders, als diese Idee ins Leben zu bringen. Und dann richtet sich alles danach. Und wir haben hier schon wirklich Schiffswendungen mit der Firma machen müssen, damit wir diese Ideen umsetzen können. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das war schon ganz, ganz früh so. Meine Mutter hat so morgens gesagt, ey, ich könnte mir vorstellen, im Garten Teich zu haben mit Goldfischen. Die kamen abends wieder. Und dann stand ich halt so tief irgendwie im Garten, habe ein Loch ausgegraben, Teichfolie gekauft und Wasser eingelassen. Und,
ist das eine wahre Geschichte, oder?
Ja, wirklich, es gab es. Meine Mutter hat den Teich auch gehasst.
Aber sie wollte ihn doch haben.
Ja, sie ist halt so, dass sie so, oh ja, das könnte ich mir vorstellen. So, ich so, ja gut, machen wir. Also,
wir hätten gute Nachbarn sein können, wir haben Hühnerstall gebaut.
Ja?
Ja,
auch aber aus einer Impuls?
Ja, aus einem Impuls. Es war leider nur aus Europapaletten, obwohl wir dachten, das wird richtig schick.
Könnte halt gut werden können.
Ja, hatten wir auch nur einen Huhn und
das ist kläglich verreckt.
Das war so ein Anfang. Nicht. Wir sind halt losgefahren, kamen mit einem Huhn in einem Pappkarton wieder. Wir wussten gar nicht, was wir machen. Das war auch sehr spontan.
Sommerferien halt.
Dann hatte ich aber leider
Peter
auch Dackel.
Ist euch auf den Fersen.
Dackel als Haustiere, meine Eltern. Und die wollten das Huhn den ganzen... Und das war einfach... Es hat einen Burnout gekriegt, das Huhn. Dann haben wir es doch wieder auf eine Farm gerissen.
Hat es geschmeckt, wollte ich gerade fragen.
Nein. Das ist dann auf den Bauernhof gekommen, wo es wirklich nur Eier gelegt hat, im Freien und so.
Unseren Freundinnen haben wir erzählt, dass es am Internat ist.
Ja.
Ja. Nicht schlecht, ja.
Genau. Aber ich liebe dieses Feuer. Ich finde das ganz toll und bewundernswert und ich finde das richtig, ist eine tolle Stärke. Und ich liebe das auch von solchen Leuten mal ab und zu mal mitgezogen zu werden. Ich habe auch so eine Freundin, die macht die krasseste Scheiße jedes Mal. Und manchmal muss ich mich erst aufraffen und denken so, oh Gott, was ist das jetzt schon wieder? Aber es wird immer geil am Ende. Egal, was wir machen, das ist immer irgendwie richtig cool.
So eine also ich bin jetzt nicht so in der Freizeit, also manchmal, es gibt ja auch so Feuerleute in der Freizeit, mit denen machst du dann einfach immer irgendwas Verrücktes und denkst dir so, warum bin ich in diese Situation geraten? Ich habe so einen Kumpel, der ist so wirklich einfach nur crazy. Also der ist so wirklich ultra verrückt und der macht dann sowas, Klippenspringen und dann muss es da lang und ey, lass uns mal auf den Felsen raufklettern und ist dann halt mega rutschig und du weißt, wenn du runterfällst, bist du tot. Mit dem sind wir auch schon in eine Lawine geraten, ja. Max und ich, und wären auch da beinahe gestorben. Der ist mal einen Felsen runtergesprungen, wo der von so einem Holzgeländer runtergesprungen ist und hat einen Auerbach runtergemacht, also nach vorne abgesprungen, nach hinten gedreht und er meinte so zu mir, halt das Geländer, und da war so ein Druck drauf, dass ich es nicht richtig halten konnte und der wäre einfach um ein Haar an diesem Felsen zerschollen. Oh Gott. Der ist schon so oft am Tod vorbeigeschlittert, aber man erlebt halt immer Abenteuer. Das ist ein Feuermensch.
Das ist ein Feuer.
Nice.
Eine noch? Die
Gerne.
Letzte.
Ja, komm. Hättest du noch Sex, wenn du nie wieder einen Orgasmus haben könntest?
Oh ja, also ich easy.
Ich auch.
Klammern.
Ich glaube.
Ändert sich nichts.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Auf gar keinen Fall.
Lass mal lieber eine Runde backgammen, bevor wir uns heute noch an die Wäsche gehen.
Ich finde Sex manchmal sogar besser ohne Orgasmus, obwohl das ganz schwer für mich ist abzulegen.
Ja, weil man dem anderen dann auch was gönnt, wenn man Orgasmus hat. So, das gönne ich dir jetzt nicht, meinen Orgasmus.
Ich finde aber auch diese Nähe irgendwie total toll. Dieses Beisammensein.
Okay,
dieses,
ich bin hier alleine, merke ich gerade.
Das finde ich richtig gut. Ich mag das Gefühl einfach.
Ich beantworte die Frage knallhart mit Nein.
Hey, aber jetzt mal ganz im Ernst, würdet ihr sagen, dass der Orgasmus der beste Part vom Sex ist? Also eigentlich.
Was würdest du sagen?
Der erlösendste, okay, aber ist es der wirklich beste Part?
Nee, das Vorspiel und das Horny werden, das
Horny
ist
sein.
Das Beste.
Das ist, finde ich,
den ganzen
am
Tag über, man sitzt so bei der Arbeit und ist so horny.
Nein, so während dem Sex einfach.
Der beste Part
dran. Währenddessen der Weg dahin. Das finde ich eigentlich
auch. Ein Dirty Talk, wo man nicht weiß, auf Englisch oder auf Deutsch.
Mit den Geschäftspartnern.
Du bist ein Biest.
Aber du würdest sagen, nein. Also
ich kann schon unterschreiben, dass das jetzt nicht unbedingt der beste Moment ist, aber ich glaube,
kurz danach, wenn man müde wird, das ist der beste Moment.
Also Tantra wäre nichts für dich.
Nee, ich glaube nicht. Das ist mir schon wichtig.
Du weißt, wie wichtig mir mein Orgasmus ist.
Also ich kann auch ohne, es ist jetzt nicht so, dass es nicht, aber wenn ich komplett für meinen Rest des Lebens sagen, nee, ich glaube dann.
Ja, aber du hättest, die Alternative wäre dann ja gar kein Sex mehr.
Ja,
ne?
Das ist es ja. Die Frage ist radikal.
Gar kein Sex oder
gar keine Selbstbefriedigung mehr. Das kann ich klar mit Ja beantworten. Wenn ich nicht zum Orgasmus kommen würde, würde ich mich nie wieder selber befriedigen. Safe nicht. Nein.
Stimmt, das ist ein bisschen quälend eigentlich.
Das ist so. Was mache ich hier? Wie wenn man sein ganzes Leben lang nur Essen zubereiten würde, aber nicht essen würde.
Stimmt. Es würde auch nicht aufhören. Wenn man einmal anfängt, müsste man es ja ewig betreiben. Ja,
stell dir
die Selbstbefriedigung.
Vor.
Man würde die ganze Zeit, und wann höre ich auf? Gar nicht mehr.
Ich war mal im KitKat-Club und da gab es so Typen, die waren den ganzen Abend mit irgendwie ihrer Peitsche beschäftigt und wirklich den ganzen Abend am Rumnudeln und war auch nie so richtig hart, so den ganzen Abend. Das sind die Leute, die Ja gesagt haben. Die würden trotzdem noch weiter an sich rumfummeln. Okay, jetzt habt ihr die Frage klar beantwortet.
Schon.
Ja, also schon. Ihr würdet trotzdem auch ohne Orgasmus.
Wenn die Alternative wäre, gar keinen Sex zu haben, würde ich auf jeden Fall weiter Sex haben, ja.
Ja, wäre gut, wenn die, ja, dann ja.
Ich auch, auf jeden Fall.
Und man muss dann halt nur so gute Aktivitäten für nach dem Sex finden, um dann irgendwie wieder runterzukommen.
Wieder meine Partie.
Aber ich würde auf jeden Fall weniger Sex haben. Weitaus weniger
auf
Sex.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Das,
aber glaub, stimmt. Ich weiß nicht, wenn man daran gewöhnt ist, ich weiß nicht, ob man dann noch so darüber
Ganz viele
nachdenkt.
Sind daran gewöhnt.
Wenn man einfach Bock darauf hat, das ist so.
Habt ihr euch damals mal gefragt in der Jugend, ist das jetzt der Orgasmus? Ich habe mich immer gefragt, ist das jetzt der Orgasmus oder wenn ich weitermache, wird es dann noch krasser.
Ja, das kenne ich.
Ich habe mich immer nur gefragt, soll das Sex sein? Ja. Das ist so scheiße hier. Ja. Das kann es doch nicht gewesen sein. Deswegen kaufen sich Leute keine großen, dicken Autos und bauen fette Häuser, damit sie Sex haben können, damit sie das hier haben können.
Das ist,
ich habe mir beim ersten Mal, wir haben auch alle Stellungen durchprobiert.
So ach so, okay, richtig, Sex mit einer Frau.
Ja, ja, also, nicht alle Stellungen, aber so wirklich schon so ein paar, wo ich dachte, das sieht hier nach einem routinierten Porno aus. Und ich war dabei und war so in den Gedanken, habe ich so die ganze Zeit so, aha, okay, das ist es jetzt. Ich habe so die ganze Zeit aufs gute Gefühl gewartet.
Ja,
okay.
Ja.
Ja, und es kam nicht.
Das war bei mir, also beim ersten Sex und beim ersten Kuss. Beim ersten Kuss war ich fast noch niedergeschlagen, aber beim ersten Sex habe ich schon gedacht, es könnte potenziell scheiße werden, aber beim ersten Kuss habe ich auch schon gedacht, so.
Und Opa schmeckt so komisch.
Habe ich mir jetzt irgendwie krasser vorgestellt, nach den ganzen Filmen, die ich gesehen habe.
So. Nach den ganzen Filmen, nach den ganzen deutschen Pornos, die ich auch so schätze.
Ja, so romantische Komödien, wo dann so ein crazy Kuss mit einer geilen Musik im Hintergrund kommt oder so ein sexy Kuss. Ja. Und das war so Style-Waschmaschine, der erste Kuss, das war so.
Und im wahren Leben fehlt auch immer die Musik beim Kuss, das ist das Problem.
Ja, so ist wirklich so.
Und die Musik ist da kommt kein Fiedler.
Nee, okay, haben wir geklärt. War sehr schön.
Ja, es war sehr schön, das mit euch zu spielen. Also danke, dass ihr da wart. Mhm. Falls ihr hier noch ein bisschen weiterhören wollt, könnt ihr mal zu Beste Freundinnen rübergehen. Da haben wir nämlich eine Folge gemeinsam aufgenommen und haben unser Wahrhaftig-Spiel gespielt.
Wir kaufen das übrigens jetzt, euer Wahrhaftig-Spiel, weil es ist so räudig, das eigene Spiel zu einem Date mitzunehmen.
Nein,
aber
ich habe auch eins mit, ihr könnt das, ja, ja.
Habt ihr wirklich eins mit?
Ja, ich habe eins.
Wirklich, eins, was wir uns teilen.
Ja, ja. Zwei, ich habe eins mit, du hast eins mit.
Ich hatte nur noch zwei zu Hause. Ja. Das könnt ihr auch haben, aber das ist halt schon so ein bisschen all, ne?
Zwei zu Hause. Wir hatten 20 jeweils.
Ich habe dich alle verschenkt.
Wir nehmen das eingespielte Spiel.
Ich habe alles in meinem Umfeld, sind nur Geier. Weil ist nicht so. Ich kaufe das, ich unterstütze dich. Ist so, wo ist das Spiel? Ich will zwei. So ist es bei mir.
Ich schäme mich, meine eigenen Produkte zu verschenken. Das finde ich ganz komisch.
Ich biete das nicht an. Die sagen, wo ist das? Kann ich das haben?
Ach, oder so wird einfach mitgenommen.
Bei uns ist das total
schamlos.
So, kann ich drei?
Meine Freunde klauen.
Ja, schön, dass ihr da wart. War geil. Gerne wieder?
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir machen jetzt so ein Psychologie-gemeinsames Projekt, weil es gibt noch nicht genug Psychologie-Podcasts in diesem Land.
Da bin ich am Start.
Ja, wir können immer irgendwie Therapiesitzungen analysieren.
Ja.
Gerne.
Okay,
gerne.
Dankeschön.
Bis dann. Tschüssi.
Ciao.
Tschüss.